Grob unterteilt kann man sagen, es gibt vier Arten von Stress. Es gibt den akuten Stress, der kurzfristig ist, zum Beispiel wenn du ein bevorstehendes Projekt oder eine Präsentation halten musst. Dann gibt es den physischen Stress, der ausgelöst sein kann durch körperliche Belastungen, wie zum Beispiel eine Verletzung, eine Krankheit oder ungesunde Lebensgewohnheiten. Dann gibt es den emotionalen Stress, der eben ja, durch emotionale Herausforderungen ausgelöst wird, wie Trauer, Angst oder vielleicht auch mal Beziehungsschwierigkeiten. Und dann gibt es den chronischen Stress, der langfristige Stress, der über einen langen Zeitraum besteht und oft durch anhaltende Belastungen wie ja, zum Beispiel finanzielle Probleme, familiäre Konflikte oder beruflichen Druck verursacht wird. Und ich finde es wichtig, dass man einfach mal wirklich darüber spricht. Was sind denn wirklich Auslöser von Stress? An welchem dieser Arten von Stress leide ich vielleicht sogar auch? Und wodurch kann ich das auch aus meinem Leben vielleicht ein bisschen, naja, resilienter gestalten? Wie kann ich mich nicht von Stressfaktoren, von Stressoren zu stressen lassen, sodass das auch nicht dann am Ende auf meine Gesundheit geht. Genau über dieses Thema unterhalten wir uns heute, mein lieber Soul Buddy Steffen Kirchner und ich, in diesem neuen Soul Talk. Ein sehr, sehr wichtiges Thema und wie wir beide eben auch finden, ein Thema, das auf jeden Fall angesprochen gehört. In diesem Soul Talk erfährst du unsere Meinung, unsere Erfahrungen, was denn ein gutes Stressmanagement bedeutet. Also ganz viel Freude mit dem neuen Soul Talk mit meinem lieben Freund Steffen Kirchner. Let's go Intro.
Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the oldest Soul Talk.
Ja dann, erzähl doch mal, wie du auf das heutige Thema gekommen bist. Du hast mir ganz wild hast du mir eine WhatsApp-Nachricht geschickt, so, ich habe ein Thema.
Ja, tatsächlich kommt es daher, weil ich über ein paar Zahlen gestolpert bin, die sozusagen eigentlich so diese Volkskrankheit Stress so auf den Punkt gebracht haben. Und da, obwohl mir das natürlich bewusst ist, dass viele Menschen an Stress leiden, haben mich die Zahlen schon echt weggebeamt sozusagen oder umgehauen sozusagen. Ich habe die auch dann tatsächlich gespeichert, habe nochmal zwei, drei dazu genommen und wenn du magst, erzähle ich dir die mal und da bin ich jetzt gespannt, was du dazu denkst, ob dich die auch ja, irgendwie überraschen nochmal, weil uns ist, glaube ich, schon allen bewusst, ne? Stress ist schon so irgendwie ein Thema auch, ne? Es sind schon einige gestresst so ein bisschen, auch vielleicht ein bisschen mehr als früher, aber wenn man sich die Zahlen mal anschaut, das ist echt Wahnsinn. Also pass auf, ich hab mal so eine kleine Auflistung hier jetzt. Also zuerst mal gibt es laut dem berühmten Robert-Koch-Institut gibt es eine relativ aktuelle Studie und die sagen, dass mittlerweile, das ist eine Studie aus Deutschland jetzt, das sind deutsche Zahlen, rund 40% aller Erwachsenen, also nicht nur Arbeitnehmer, also nicht nur Berufstätige, sondern 40% aller erwachsenen Menschen, also ab 18 Jahre, leiden unter stark spürbaren Stresssymptomen. Also die geben nicht nur an, ich bin gestresst, sondern die haben praktisch eigentlich Krankheitssymptome. 40%. Jeder zweite Arbeitnehmer gibt an, im Job unter hohem Stress zu stehen. Also jeder zweite, das muss man sich mal vorstellen, wenn man sich auch überlegt, was der Stress im Gehirn eigentlich ist, ne? Und wie unglaublich weniger leistungsfähig man ist, wenn man unter hohem Stress steht, ne? Was da für Fehlentscheidungen getroffen werden, und so weiter und so fort. So. Ja. Jetzt kommt eine Zahl, deswegen habe ich dich da informiert, dass ich da mal gerne eine Folge machen würde. Die Kosten von Stress in Deutschland durch Arbeitsausfälle, Arztbesuche und so weiter. Und da ist noch nicht mangelhafte Produktivität mit einberechnet, weil man die nicht richtig berechnen kann natürlich. Ne? Ja. Aber die effektiven Kosten von Stress in Deutschland liegen pro Jahr bei über 10 Milliarden Euro. 10 Milliarden, also nur durch Stress. Krankheiten, die Stress als Ursache haben, mittlerweile offiziell anerkannt, logischerweise Depression, aber eben auch kardiovaskuläre Erkrankungen, also was zählt darunter, Schlaganfall, Herzinfarkt und so weiter und so fort, Herzrhythmusstörungen und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Magen-Darm-Beschwerden, was so viele haben, ne? Magengeschwüre, Reizdarm, Schlafstörungen, Migräne, zum Beispiel durch Muskelverspannung, ne? Migräne hat ja viele Ursachen, Rückenschmerzen und so weiter und so fort, alles stressbedingt primär. Mhm. Rund 80%, das ist so eine zweite krasse Zahl, rund 80% aller Arztbesuche gehen auf stressbedingte Beschwerden zurück. 80%. Also das heißt ja im Umkehrschluss, wenn wir es schaffen könnten, Stress massiv zu reduzieren, würden wir die Arztpraxen um die Hälfte wahrscheinlich halbieren. Also die Frequenz sozusagen. Mhm. Ne? Weiß nicht, was das für Ärzte bedeuten würde und für die ganze Industrie, aber das ist ein anderes Thema. So, und Familien mit Kindern im Haushalt, ist auch interessant, ja, fühlen sich mit 60% stärker gestresst als Haushalte ohne Kinder.
Okay.
Mhm. Und ja, also Kinder, kann ich verstehen. Kinder, massiver Stressfaktor. Und es gibt eine aktuelle, ziemlich aktuelle Forsa-Umfrage im Auftrag von der Techniker Krankenkasse. Und die haben gesagt, Stressfaktor Nummer 1, also wo entsteht Stress, war praktisch die Frage, oder wodurch entsteht Stress? Und das finde ich eigentlich interessant, da können wir vielleicht auch heute ein bisschen drüber sprechen. Mhm. Der erste Stressfaktor, der höchste Stressfaktor, 47% aller Befragten haben das angegeben, sind die Arbeit bzw. Schule und Studium. Also das ist sozusagen Schuld. Ja. So, gefolgt von Position 2 mit 46%, also fast auf dem gleichen Level, hohe Ansprüche an sich selbst. Mit 31%, also Nummer 3, schwere Krankheit eines nahestehenden Menschen. Mit 26% auf Platz 4, Konflikte mit nahestehenden Menschen. Mit 25% auf Platz 5, ständige Erreichbarkeit durch Handy und soziale Medien. Und mit 24% zu viel Freizeitstress. So. Und genau, laut der Studie leidet von den häufig gestressten Menschen mit 80% ein Großteil unter Erschöpfung, 52% unter Schlafstörung, 40% Kopfschmerzen und Migräne, 34% unter Niedergeschlagenheit und Depression. Also, um es auf den Punkt zu bringen, wir haben eine neue Pandemie, schon seit langer Zeit, die Pandemie von Stress und Angst. Und ich glaube, die Leute sind so gewöhnt an dieses Gefühl, gestresst zu sein oder auch Angst zu haben, dass es uns nicht mehr auffällt, dass wir es sind. Es ist normal. Es ist uns
chronisch.
Genau, es ist uns vertraut. Genau.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Ja. Krass.
Das ist sehr, sehr spannend. Ja, das ist richtig krass. Finde ich aber auch gut, dass es dazu einfach mal Zahlen gibt und dass du die jetzt auch mal teilst, weil das ist ja auch, mein Gott, wie oft haben wir es hier schon erwähnt, ne, das Ganze ins bewusste Feld zu holen und dann auch mal zu überprüfen, wie ist es denn eigentlich, das ist ja mal der erste wichtigste Schritt. Und vor allem finde ich persönlich auch einen wichtigen Schritt, wie erkenne ich denn eigentlich, dass ich gestresst bin? Mhm. Weil, wie du sagst, ne, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, der gewöhnt sich an alles, der gewöhnt sich eben an diese, und vor allem, es sind ja nicht diese Peaks, wo man mal ein Projekt kurz abgeben muss in 3 Wochen und so und dann mal richtig reinhaut und so, ne? Mhm. Sondern es ist ja dieser Schwelbrand, der so gefährlich ist, ne? Mhm. Der quasi ständig einen so ein unruhiges Zittergefühl macht, das man aber jetzt nicht wahrnimmt in Form von, dass man jetzt quasi schlotternd irgendwo sitzt, sondern dass man einfach irgendwie nie so richtig zur Ruhe kommt. Bedeutet, Schlaf ist schlecht. Wenn der Schlaf schlecht ist, ist meist auch die Ernährung dann schlecht, weil man keine Zeit hat, weil das Zeitmanagement dann auch gleich schlecht ist und so weiter. Das sind, glaube ich, so Verkettungen, die am Ende zu Stress führen. Und ich glaube, es gibt ja in der Psychologie dieses Reizreaktionsprinzip, ne? Mhm. Und ich glaube, dass das eine ganz wichtige Stellschraube ist. Mhm. Also ich glaube, es ist nicht möglich, Stress zu eliminieren, glaube ich. Mhm. Weil das wäre, glaube ich, auch gar nicht hilfreich. Ich glaube, das ist auch nicht so angelegt, dass wir keinen Stress haben. Weil Stress ist ja erstmal was total eingefärbt ist. Ne? Das ist wie Angst ist schlecht und Liebe ist gut. Ne? Mhm. Aber es ist ja auch ein Hilfsmittel. Mhm. Es ist ja auch irgendeine Botschaft, Stress. Ne? Und dementsprechend ist es, glaube ich, nicht die Frage, viel weniger Stress zu haben.
Mhm. Teilweise manchmal auch gar nicht möglich.
Genau, es ist teilweise überhaupt nicht möglich, in unserer Welt keinen Stress zu haben. Und vielleicht wäre das eben auch gar nicht hilfreich. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir einen gesunden Umgang mit diesen äußeren Stressoren, nenne ich es mal, finden. Weil dass die kommen, ist klar. Und wie schafft man das, ist, glaube ich, die Frage, oder? Wie schafft man das, mit Stress so umzugehen? Weil da muss man einfach mal sich ein paar Menschen rausnehmen. Nimm mal, keine Ahnung, nimm mal 20 Menschen und setz die unter den gleichen Stressfaktor. Keine Ahnung, in eine Prüfung oder wie auch immer. Der einen Person macht es überhaupt nichts aus. Die sitzt da und pfeift ein Liedchen. Und die andere hat innerhalb von 2 Sekunden schweißnasse Hände und bringt kein Wort mehr raus. Ne?
Genau.
Also das
von klein ist auf ja schon so, ne? In der Schule schon so
genau
gewesen. Ne?
Genau.
Hat ja auch nichts damit zu tun, ob man in einem Fach gut war oder nicht. Auch wenn man was gut war und eigentlich ging es bloß darum, mache ich einen 1er oder einen 2er. Trotzdem waren die Leute teilweise extrem gestresst. Manche aber auch nicht. Es ist unabhängig vom Kompetenzgrad. Dass ich also jetzt davon ausgehen kann, dass ich das eigentlich schon hinkriege.
Ja.
Also genau, weil du es gerade auch gesagt hast, ne, mit diesem Reizreaktionsprinzip, ne, das wir ja eigentlich auch so in uns haben. Und ich glaube, das ist genau der entscheidende Punkt, weil dieses Reizreaktionsprinzip ist ja ein grundsätzliches Prinzip von allen Lebewesen. Ne? Und wir Menschen nehmen da, deswegen nennt man sich ja auch Krone der Schöpfung, wir nehmen da eine spezielle Rolle eigentlich ein, weil dieses Reizreaktionsprinzip funktioniert für alle Lebewesen, die sozusagen kein höheres Bewusstsein in dem Sinn haben. Also das heißt, das berühmte Beispiel vom Pavlovschen Hund, ne? Also das heißt, wenn du den Hund lange genug konditionierst, dass wenn eine Glocke klingelt, dann gibt es was zu futtern, dann passiert es, dass der Speichelfluss kommt beim Hund auch ohne Futter, sondern nur mit der Glocke. Das ist Reizreaktionsmodell. Und Viktor Frankl hat das mal so schön auf den Punkt gebracht mit diesem berühmten Satz, zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum. Und den gibt es aber nur für Menschen. Nur, wir haben... Und das ist der Unterschied zwischen einer
Kreatur. Das ist interessant.
Und das ist der Unterschied zwischen einer Kreatur und einem Menschen sozusagen. Also eine Kreatur ist sozusagen ein Reizreaktionswesen.
So impulsgesteuert einfach.
Genau.
Oder instinktgesteuert.
Exakt, exakt. Und Tiere reagieren eben aus dem Instinkt heraus. Das ist auch einfach ein gehirntechnisches Thema. Wenn man sich das Gehirn von Tieren anschaut, dann haben die eben diesen großen Frontalkortex, den wir haben im Gehirn eben nicht. Also dieses Großhirn, das bei uns ja so da ist, das gibt es so in der Form ja bei anderen Lebewesen nicht. Es gibt zwar Tiere mit größerem Gehirn als die Menschen, aber nicht mit den Funktionalitäten und der Komplexität. So, und dementsprechend haben wir die Fähigkeit, eben diesen Raum zu nutzen und eben nicht wie eine Kreatur nur zu reagieren im Leben, sondern zu kreieren. Das heißt, sein Leben kreieren kann nur ein Mensch. Jede Art von Tier wird nur immer reagieren und somit praktisch ist es eine Anpassung. Also eine Kreatur ist ein Anpassungsmechanismus. Wenn es kalt wird, reagieren die auf die eintretende Kälte und verkriechen sich oder machen halt was auch immer, verlieren ihr Fell oder machen mehr Fell. Also die ganze Biologie und auch das Verhalten ist praktisch auf Reaktion ausgelegt. So, und wir Menschen haben aber die Fähigkeit, praktisch unsere Lebensumstände auch zu kreieren. Und das, glaube ich, ist uns sukzessive abhanden gekommen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Wir haben das irgendwie verloren und vielleicht eben auch nicht gelernt. Und das hat viel mit dem Faktor Stress, glaube ich, zu tun, weil der Stress ja primär durch einen Punkt kommt, und zwar Fremdbestimmtheit. Also Stress hast du ja nicht, wenn du viel zu tun hast, automatisch. Stress hast du ja nicht, wenn das Leben mal automatisch härter wird, sondern Stress hast du in dem Moment, wo sozusagen jemand anders dir deinen Terminkalender voll macht. Ja, wenn du die ganze Zeit sozusagen irgendwie extrem beschäftigt bist, wo aber dich nicht selber beschäftigt kriegst sozusagen. Und da geht es ja im Kindheitsalter schon los, dass man die Kinder von morgens bis abends durchbeschäftigt und da entsteht viel Stress bei denen, die beschäftigt werden und bei denen auch die beschäftigen. Ja, also das heißt, den Burnout kriegt oftmals erstmal der Dompteur und nicht das Tier, das dressiert wird die ganze Zeit. So, und das, glaube ich, ist so ein Punkt mit diesem zwischen Reiz und Reaktion gibt es eigentlich einen Raum. Wir müssen uns den Raum zurückholen. Wir haben zu wenig Raum. Und deswegen fand ich das zum Schluss auch so interessant, da diese in der Forsa-Umfrage, diese Stressfaktoren, ne? An Nummer eins, die Arbeit und Schule, Studium. Weißt du, ich glaube, es geht damit los, Stichwort Pandemiebekämpfung des Stresses. Ey, wir müssen uns mal ehrlich machen. Wir müssen uns mal ehrlich machen, was eigentlich der Grund ist für unseren Stress. Und es ist nicht die Menge an Stress, und es ist nicht das Handy, und es ist nicht Social Media, sondern es ist unsere eigene Inkompetenz, weil wir es nicht gelernt haben, und Unfähigkeit und Unbewusstheit, die eigentlichen Stressursachen zu erkennen und dementsprechend dann auch zu verändern und unseren Raum zurückzuholen. Das wäre meine schnelle Analyse. Was meinst du?
Ja, absolut. Ich glaube, dass wir uns ganz oft dessen gar nicht bewusst sind, was uns eigentlich wirklich stresst. Ne? Also wenn wir das Handy nehmen, glauben wir ja eigentlich im Prinzip, dass wir uns dadurch mal ein bisschen entspannen, ne? Wenn wir da auf Social Media sind und so weiter.
Ja, genau.
Und ich glaube, wir sind uns da ganz oft gar nicht bewusst, dass das ein ganz großer Stressfaktor ist, weil dann natürlich Dinge kommen wie Vergleich, wie vielleicht Zweifel und so weiter. Guck mal den an und guck mal die an. Und das stresst uns ja im Prinzip. Und auch vor allem diese Flut an Informationen, diese Reize in so kurzer Zeit, ne, das kann ja nicht stressen.
Ja, dafür ist das Gehirn ja auch nicht gemacht. Das gab es ja auch noch nie. Ne?
Ganz genau. Also diese Fülle in so kurzer Zeit gab es noch nie. Also das haben wir, glaube ich, auch schon öfter mal zitiert. Ein Mensch vor 1000 Jahren oder so, na, hat, glaube ich, irgendwie, weiß jetzt nicht, ob es 1000 Jahre waren, aber der hat, glaube ich, in einem Jahr so viele Reize bekommen, wie wir an dem Tag, ja,
genau,
sozusagen.
Genau. Ja, aber das ist interessant, weil das geht eigentlich jetzt auf die Frage zurück, die du eigentlich vorhin eigentlich schon gestellt hast. Woran merke ich denn oder woran erkenne ich denn eigentlich, ob ich tatsächlich gestresst bin? Und zwar in einem Maße, dass es sozusagen mein System eigentlich überfordert. Auch überfordert, wenn ich auf der anderen Seite so viel Dopamin bei dem habe, was ich so bekomme. Also das heißt auf gut Deutsch gesagt, ein Doping in meinem Körper ausschütte, dass ich sozusagen, also eigentlich ein Schmerzmittel, wenn du so willst, dass ich den Stress, also den Schmerz, der eigentlich ja da wäre, einfach nicht spüre. Ne? Also wo die Leute sagen, ja, für mich fühlt es sich aber nicht wie Arbeit an. Ja? Für mich ist es ja kein Stress oder Problem. Für mich ist es eine positive Herausforderung. Ne? Also diesen Mist, den wir uns teilweise auch einreden, nur um ja nicht anzuhalten und in unserem Leben was verändern zu müssen, teilweise. Ne? Ich nehme dich jetzt zum Beispiel als einen sehr entspannten Menschen wahr, der aber trotzdem mit Sicherheit an vielen Stellen immer wieder mal auch Stress hat. Woran erkennst du denn eigentlich, wenn du gestresst bist? Weil du bist jetzt, sage ich mal, eigentlich von außen, zumindest jetzt mal, wenn man dich so sieht und kennt, nicht wahnsinnig stresstalentiert. Ne? Also du gerätst nicht schnell in Hektik oder in Stress von außen, jetzt zumindest mal, was man sieht. Und trotzdem hast du ja vielleicht eine eigene Wahrnehmung. Aber wie erkennst du das denn eigentlich schon? Oder spürst du das gar nicht so sehr?
Doch, das spüre ich sehr. Das spüre ich auch, ehrlich gesagt, regelmäßig spüre ich das. Und ich bin sehr dankbar, dass ich da meine Wahrnehmung geschärft habe und merke, dass was zu tun ist. Ne? Also in Form von, es ist, kurioserweise merke ich es an meinen Augen.
Ah.
Die kriegen dann immer so ein leichtes Flirren. Also wirklich so wie, also nicht so ein Augenlidzucken, wie so ein Mangel, wie so eine Mangelerscheinung, das kennst du vielleicht auch, oder so irgendwie Magnesiummangel oder wie auch immer, ne, dass die Augenlider dann irgendwie so zucken, sondern das ist so ein, teilweise auch am Morgen, wenn ich aufwache, ist es wie, ob ich irgendwie unter Strom stehen würde, also im wirklich buchstäblichen Sinne sozusagen, ist es so ein, wie so ein Rapid Eye Movement gefühlt, so ein ganz schnelles Bewegen meiner Augen. Das merke ich dann einfach so, okay, wow, da irgendwie ist gerade ganz schön viel Energie in meinem Körper. Ja, das ist wirklich, das merke ich ganz krass. Wenn ich merke, ich habe mir nicht den Raum genommen. Zum Beispiel, ja, gestern zum Beispiel merke ich das so sehr, wenn das dann so, wenn keine Pausen waren, wenn ich wirklich keine bewussten Momente hatte, wo ich mal angehalten habe. Und das können 5 Minuten sein. Das löst so viel. Mal kurz die Augen zuzumachen, mal ganz kurz sich zu bewegen. Das ist ganz, ganz krass, was das mit meinem Gesamtsystem macht. Und wenn ich gestresst bin, das habe ich vorher auch schon mal erwähnt, dann merke ich auch, dass ich mir zum Beispiel keine Zeit nehme für gutes Essen. Dann esse ich dann auch Shit, so, wenn es irgendwie schnell gehen muss. Ne? Wenn ich keine Zeit habe, was ein totaler Trugschluss ist, keine Zeit zu haben für irgendwie ein gutes Essen. Weil das ist ja auch wieder nur eine Sache von Zeitmanagement am Ende. Ne? Man ballert sich ja selbst dann auch so zu, dass man dann am Ende keine Zeit hat für mal kurz irgendwie zur Ruhe kommen, mal kurz was essen, mal kurz durchatmen. Mhm. Also an meine Augen merke ich das total krass. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass es auch wichtig ist, dass wir heute mal ansprechen, was sind so Regulatoren und was ist wirklicher Stressabbau? Also ich meine zum Beispiel, wenn ich merke, ich hatte jetzt sehr viel zu tun, dann gehe ich wirklich 1,5 Stunden ins Gym und hebe da wirklich richtig schwer und merke hinterher, okay, ich fühle mich jetzt wie neu geboren. Aber oftmals stelle ich mir die Frage, ist das jetzt wirklicher Stressabbau gewesen oder ist das Kompensation gewesen? Mhm. Da bin ich mir oft nicht so sicher, wenn ich ehrlich bin. Weil wahrer Stressabbau, sodass es aus meinem System wirklich raus ist, habe ich wirklich nur ganz intrinsisch tief das Gefühl, jetzt zum Beispiel in unserem Fall, bei TM, bei der Transzendentalen Meditation, da habe ich auf jeden Fall das Gefühl, dass hinterher, also da kann dieses Augenflirren bei mir sein, nach TM ist es zu 110% weg. Mhm. 110%. Mhm. Das ist nicht mehr da. Weil wir kennen auch die Theorie dahinter, dass eben Stress aus unserem System gelöst wird.
Ja.
Wenn wir immer wieder auf so tiefe Ebenen kommen und wenn wir uns den Raum nehmen. Und ich merke auch, ja, manchmal fällt es dann abends auch weg, TM zu machen. Mhm. Und das merke ich dann tatsächlich auch, lustigerweise. Mhm.
Ja, ist eine interessante Frage auch so mit dem, ne? Also das ist immer so die erste Reaktion von vielen Menschen. Also wenn sie, sage ich mal, sich nicht das Feierabendbier gönnen, um dort die Belastung sozusagen wegzuspülen und sich so zu beruhigen, ne? Und dann ist es oft der Sport. Ne? Und genau, ich glaube auch, dass das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst, dass man sozusagen Sport und Co. nicht als Stressabbau missbraucht, sozusagen, oder sich einredet, dass es Stressabbau wäre. Es ist kein Stressabbau. Es ist eine Energieregulation. Mhm. Und es ist trotzdem eine gute Sache grundsätzlich mal.
Wollte ich gerade sagen, das ist überhaupt nichts, wo man jetzt sagt, ne, das solltest du nicht machen.
Absolut.
Im Gegenteil.
Absolut, ne? Absolut. Mhm. Nur wir müssen wissen, was wir tun. Das ist immer wichtig.
Genau.
Weil, also woran erkenne ich, dass es eben kein wirklicher Stressabbau ist? Ich erkenne es daran, dass das Problem nicht gelöst ist.
Genau.
Weil Stress ist ein systemisches Problem und kein situativer Zustand in dem Sinn. Das heißt, Stress ist, ich gebe vielleicht mal eine Metapher, vielleicht ist die sinnvoll. Wenn ich jetzt mir einen großen Fluss vorstelle und da kommt einfach, da ist ein Staudamm zum Beispiel. Ne? Wenn da einfach zu viel Wasser ist, ganz grundsätzlich, ne? Weil es einfach zu viel regnet oder weiß der Kuckuck was, ne? Also da ist einfach viel zu viel Wasser drin. Und dann wird dieser Druck einfach extrem groß auf diesen Staudamm sozusagen, der droht zu brechen, mehr oder weniger. Das ist ein Stressproblem, weil sozusagen die Grundproblematik ist nicht, dass der Druck am Staudamm groß ist, sondern die Grundproblematik ist, dass einfach ursächlich irgendwoher zu viel Wasser kommt. Also Stichwort Klimawandel, wenn es einfach zu viel regnet und an manchen Stellen, ne, in kurzer Zeit dann einfach, so, das ist ein grundsätzliches Stressproblem in der Atmosphäre. Das heißt, da sind Disbalancen entstanden. Und jetzt nehme ich das zum Schluss eigentlich erst wahr durch das, dass der Druck beim Staudamm sehr groß ist und der droht vielleicht zu brechen oder eben das Wasser steigt und steigt. So. Jetzt kann man sagen, okay, ich mache Sport, das wäre metaphorisch praktisch, dass ich unten eine Luke aufmache und das Wasser dosiert sozusagen dann ablasse, um eben diesen Druckausgleich zu erzeugen. Das ist Sport. Sport ist ein Druckausgleich im Sinne von, ich kann eine angestaute Energie durch Stress, meistens Aggression erstmal, einfach regulieren. Dann gehe ich zum Boxen, zum Laufen, zum Tennisspielen, zum Fußballspielen, ins Fitnessstudio, was auch immer. Und das, damit lasse ich Energie raus, sozusagen. Ne? Mhm. Und das ist eine gute situative Möglichkeit, weil wenn ich das nicht mache, kann es tatsächlich Probleme geben. Mhm. Das Stress, die Disbalance, das systemische Problem in der Atmosphäre habe ich aber immer noch. Das heißt, die Atmosphäre in meinem Job, die Atmosphäre in meiner Beziehung, die Atmosphäre in meinem Inneren ist immer noch genauso, wie sie davor war. Das heißt, ich muss morgen oder übermorgen wieder zum Sport. Jetzt kann ich natürlich mein ganzes Leben lang versuchen, Sport zu machen, um immer wieder einen Ausgleich zu finden. Ich glaube, das ist ein Überlebenskonzept, aber kein Lebenskonzept. Und da sind wir wieder beim Thema Kreatur. Eine Kreatur versucht, sich anzupassen. Das heißt, ist der Stress, der Druck hoch, dann mache ich irgendwas, das diesen Stress abbaut. Und ich glaube, wir brauchen oder wir sollten mal irgendwo auch eine Diskussion auch gesellschaftlich darüber führen, nicht über Stressabbau, sondern über Stressaufbau. Weil ich brauche gar nicht so viele Methoden zum Stressabbau, wenn ich gar keinen aufbaue. Und das wirkliche Glück im Leben entsteht ja nicht, indem ich die ganze Zeit sozusagen Stress aufbaue, weil ich eigentlich gar nicht so lebe, wie ich will, um dann irgendwie eine Kompensationsstrategie zu finden, dass ich den wieder abbaue, damit es nicht irgendwo völlig in die Binsen geht. Also die Kunst des Lebens besteht ja eigentlich darin, dass sich gar nicht so viel Stress ansammelt, ne? Also Stressvermeidungskompetenz bzw. Stressregulationskompetenz ist ja eine Sache, aber ich sage jetzt mal, eine Glückskompetenz ist ja sozusagen dem vorgeschaltet an der Stelle, ne? Und da haben wir überhaupt gar keine Informationen und Bildung und Strategien irgendwie teilweise in der breiten Bevölkerung dazu. Ne?
Voll. Wie ist es bei dir? Hast du auch so Indikatoren, wo du merkst, ups, jetzt ist quasi ganz schön viel Wasser wieder am Staudamm sozusagen angelaufen? Mhm. Und gibt es bei dir auch so entweder so Quick Wins, wo du mal ganz kurz eben dann das Wasser ablässt? Und hast du für dich Strategien, wo du sagst, zum Beispiel Nein sagen? Das ist bei mir auch ein ganz krasser Game Changer gewesen, zu vielen Dingen einfach auch zu sagen, nee, das mache ich nicht. Um da eben nicht so viel Wasser nachlaufen zu lassen, wenn ich jetzt schon merke, ich weiß, wo das endet.
Ja.
Hast du da bei dir was?
Also mehrere Faktoren tatsächlich treten die vielleicht auch zum Glück nicht immer alle gleichzeitig auf, aber also ich merke es auch an zwei Stellen körperlich oder auch zwei Symptome körperlich, wenn da zu viel Wasser im System ist sozusagen. Und auch eine Sache, sage ich mal, im Verhalten, das, wo ich körperlich merke, ist interessanterweise auch die Augen, aber anders wie bei dir. Nicht durch irgend so ein Flirren, sondern durch das, dass ich tatsächlich ein bisschen schlechter sehe. Also das heißt, die Sehstärke oder die Sehschärfe nimmt ein bisschen ab. Und ich dachte früher immer, also das habe ich schon 10, 15 Jahre mindestens, wo ich dann so merke, so hey, da hinten, ich kann das nicht mehr richtig sehen, brauche ich vielleicht eine Brille, oder muss ich mal zum Augenarzt. Wenn aber mein Stress reduziert ist, sehe ich glasklar, wie ein Adler, null Probleme. Ne? Und das geht wirklich teilweise sogar so weit, dass sogar ein Auto, das vor mir fährt, also ich sage jetzt mal vielleicht 10, 15 Meter, ne? Und die Autonummer, die, also natürlich kann ich die lesen, aber ich merke, ich sehe sie nicht ganz klar und denke mir, ey, das ist jetzt ja wirklich, also sehr große Schrift, ne? Also da hast du wirklich so, also Sehschärfe ist ein Punkt, der sich bei mir enorm unterscheidet, je nach dem Zustand. Ein zweiter Punkt, aber da geht es dann schon weiter, das wäre mein Nacken tatsächlich auch, also Bandscheibe oben, Halswirbelsäule. Da habe ich eine Stelle, wenn ich zu viel Last habe oder zu verspannt bin, dann macht es zu und dann wäre ich so ein bisschen unbeweglich da oben. Dann merke ich es, also wenn ich den Kopf drehe, dass das so ein bisschen, ne, eingeschränkt ist in eine Richtung, was ja auch mit der Haltung zu tun hat, ne? Also Botschaft des Körpers, ne? Halswirbelsäule, wofür braucht man das und so weiter. Ne? Die Sichtweise ist eingeschränkt, die Haltung ist irgendwo verspannt. Genau, daher kommt übrigens Stress, wenn die eigene Haltung nicht stimmt oder die eigene Sichtweise einseitig ist. Genau, und das sind so körperliche Fieberthermometer und wenn man so will, ist die Meditation natürlich auch ein tägliches Fieberthermometer. Je nachdem, wie die Meditation ist, weiß ich, wie mein Leben gerade ist. In großen Teilen, das kann man ja nicht allgemein so sagen, aber so in großen Teilen. Nee, aber ich merke es am stärksten dann eigentlich auch vielleicht so ein bisschen das, was du auch gesagt hattest. Ich habe ja auch so ein paar Rituale, wo ich weiß, das ist mein Basic-Programm, was mir einfach gut tut. Und wenn ich merke, da wäre ich jetzt ein bisschen... Also fange ich schon an, mit mir zu verhandeln, so muss das jetzt noch sein. Ne? Oder kann ich es heute ein bisschen vielleicht kürzer machen? Ne? Meditieren wir heute nicht 20, 25 Minuten, sondern vielleicht nur 15. Ne? Weil die 5 Minuten natürlich meinen Alltag unglaublich entspannen. Ne? Also, wo ich mal da auch denke,
stimmt. Also wenn es um 5 Minuten quasi im Alltag drauf ankommt, na, dann weiß der Bescheid, da ist ein Stresspotenzial. Ne?
Total, total. Ne? Also wenn man so mit sich verhandelt und da versucht, 5 Minuten abzuknapsen, weil man wirklich ernsthaft glaubt, dass das was bringt, dann weißt du, okay, es wird Zeit, über Grundsätzliches nachzudenken. Das ist gar nicht so selten, dieser innere Dialog. Ne? Ich gebe dem zu 90% keinen Raum dann an der Stelle. Und auch generell so Dinge, wenn man dann eben, wie du sagst, ne, To-Go-Essen und so, diese Basics einfach sozusagen, wo man bei sich ist. Und ich glaube, das ist übrigens der eigentliche Grund für Stress ist, nicht die Arbeit oder sowas, da tritt er auf. Also müssen immer Auslöser und Ursache unterscheiden, finde ich. Ne? Der eigentliche Grund für Stress aus meiner Sicht ist, ich bin nicht bei mir. Ich bin nicht bei mir. Und wenn ich wirklich bei mir bin, kann ich praktisch nicht wirklich gestresst sein. Also nicht in hohem Maße. Das ist, glaube ich, so der Punkt. Wir sind zu selten bei uns und viel zu viel bei irgendwo. Und da entsteht natürlich logischerweise Stress. Oder was würdest du sagen? Wann bist du denn gestresst oder was stresst dich? Gibt es Dinge, wo du sagst, das stresst mich, was weiß ich, oft oder regelmäßig oder so?
Wie du vorher gesagt hast, mich stressen tatsächlich externe Zeitfenster, die mir quasi nahezu fast schon aufgedrückt werden. Das muss ich sagen, das stresst mich einfach. Das merke ich auch. Das merke ich auch, wenn da irgendwie eine Nachricht kommt. Und das ist natürlich auch die Frage, ne? Bevor ich jetzt erzähle, was in der Nachricht dann zum Beispiel drinstehen könnte, auch diese, das habe ich in meinem Podcast auch schon so oft einfach erwähnt, dieses aktiv und passiv, allein die Formulierung, ich habe mich ja stressen lassen von einer externen Komponente. Das ist doch einfach so ein himmelweiter Unterschied wie, diese Nachricht hat mich gestresst oder ich habe mich von dieser Nachricht stressen lassen. Es ist ja meine Entscheidung, ob ich mich da jetzt stressen lasse. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, was ich vorher gesagt habe, mit dem Nein sagen. Zum Beispiel, hey, mir ist gerade eingefallen, das und das bräuchte ich jetzt voll dringend und das hast du ja bei dir noch auf dem Rechner. Könntest du kurz diese Musik oder wie auch immer, diese Meditation, könntest du mir das ganz kurz noch schicken? Und dann plötzlich sich in Anführungszeichen ein schlechtes Zeitmanagement von anderen zum eigenen Stress zu machen, merke ich ganz oft, okay, wow, warte mal ganz kurz. So ein Karin Kuschig mäßig, wenn die quasi gestört wird, sagt sie einfach, ich mache das jetzt erst noch zu Ende, dann gerne. Und das merke ich, dass mir das sehr, sehr gut tut. Und wenn ich es nicht schaffe, bin ich gestresst. So, ich bin gerade irgendwo voll drin, dann kommt so eine externe Klingel, die klingelt da so neben meinem Ohr. Hallo, ich jetzt. Und entweder du sagst, okay, ich stecke die Klingel kurz aus und sag, wenn es dran ist, kümmere ich mich sehr gerne drum, nicht jetzt. Und das ist natürlich auch ehrlich gesagt, das muss man schon auch sagen, das ist ein absolutes Neuzeitproblem. Ne? Das ist dieses Jetzt. Jetzt brauche ich was und zwar nicht jetzt in Form von der nächsten Stunde, sondern jetzt.
Ja, Sofortismus.
Genau, richtig, ja. Und das ist, glaube ich, auch was, wir erlauben uns selbst auch aus verschiedenen Gründen heraus gar nicht mehr zu sagen, nein, jetzt gerade nicht. Gerne später. Gerne morgen, jetzt gerade nicht. Ich mache meins zu Ende. Sich dann auch zu priorisieren, weil man vielleicht Angst hat, oh Gott, der hat mich ja auch bezahlt, wenn ich dem jetzt das nicht gleich schicke und so weiter. Was ist denn da? Ach, das, vielleicht bucht er nichts mehr bei mir oder wie auch immer. Ja, nee. Trotzdem mache ich jetzt einfach mein Zeug zu Ende. Ich habe ihm ja nur aufgrund dessen, dass er mir eine Rechnung bezahlt hat, nicht die Erlaubnis gegeben, dass er quasi instant Zugriff auf mein Leben hat, sozusagen. Ne?
Ja, genau.
Und auf meine Terminplanung. Und das merke ich für mich, wenn ich das schaffe. Aber das ist auch wieder, na, wo ist die Basis? Wenn ich da resilient bin, und das bin ich Gott sei Dank sehr, sehr oft, dann zu sagen, gerne, aber nicht jetzt. Ich melde mich in 2 Stunden. Und ich, ja, fuck, das muss ich jetzt auch noch schnell gleichzeitig machen. Ne? So dieses alles parallel machen am besten. So, ich kann nicht mal mit 3 Bällen jonglieren, krieg aber dann noch 2 zugeworfen sozusagen. Ne? Mhm. Und am Ende liegen alle am Boden.
Das ist der Punkt. Das glaube ich auch. Das hast du gut auf den Punkt gebracht, weil, also wenn man das jetzt weitergeht, ne, also es ist ja am Ende des Tages, ne, also jetzt könnte man sagen, ja, die anderen werfen die Bälle, aber es ist ja eigentlich auch die eigene Unfähigkeit sozusagen, den anderen, also diese Bälle auch ins Leere fallen zu lassen, bei deinen eigenen exakt, 3 Bällen zu bleiben und die 3 und die 2, die zuwerfen, bleiben am Boden liegen sozusagen. Und jetzt kommt der Punkt. Diesen eigenen Anspruch, den man an sich selbst formuliert, dass man auch den anderen in ihren Erwartungen gerecht werden müsste.
Genau.
Und nicht eben zu sich steht und auch seine Grenzen formuliert und ausdrückt und kommuniziert und sagt, genau, was für einen geht und was nicht. Dieser Punkt, also das hat ja auch mit Selbstliebe, Selbstwertgefühl und Selbstachtsamkeit zu tun.
Absolut.
Da wir das auch nicht gelernt haben sozusagen und eher ja sozusagen versuchen, uns immer anzupassen und einzuordnen, darauf sind wir auch ausgebildet sozusagen, ne? Und trainiert in der Gesellschaft, Stichwort Anpassungswesen, ja, Reizreaktionsmuster. Ja, unser ganzes Schulsystem ist auf Anpassung ausgerichtet, ne? Dass man sich möglichst schnell und möglichst gut an die Gesellschaft anpasst, eingliedert, einordnet, unterordnet und so weiter und so fort und im großen Gesamtsystem mit all seinen Anforderungen, Herausforderungen und so weiter funktioniert. Also jemand, der gut funktioniert, ist eben dann eben genau in so einem Muster und wahrscheinlich hat also Stress tatsächlich dann eben mit einem hohen Maß an Selbstwertarbeit zu tun. Ne? Das ist auch schon ein weiter Spagat, den man jetzt da macht, sozusagen. Ne? Also was stresst dich und am Ende des Tages ist es Selbstwertthema.
Absolut.
Auf den Punkt musst du erst mal kommen, wenn man das jetzt so durchdenkt. Ne?
Ja, vor allem. Ja. Absolut. Und ich glaube, die ganzen Zahlen, die du am Anfang vorgelesen hast, na, es gibt, eigentlich gibt es 4 Arten von Stress. Mhm. Es gibt einmal den akuten Stress, das sind so Projektabgaben, wo mal so ein Peak kommt, ne? Bei dir ist ein Event, okay, wow, krass, da ist einfach jetzt viel vorzubereiten, da gibt es eine Vorlaufzeit von so und so viel Wochen und da ist halt einfach auch mal, da kommt halt mal ziemlich viel Wasser an, ne? Mhm. Aber du weißt, dass dahinter, das ist kein Tsunami, der dich komplett überschwemmt, sondern das ist halt jetzt mal eine Welle. Mhm. Und keine stetig ansteigende Situation. Der akute Stress. Mhm. Man weiß genau, das ist im begrenzten Zeitraum. Das mache ich jetzt einfach mal. Mhm. Da bündle ich meine Energie. Dann wie so ein 100-Meter-Läufer. Jetzt geht's aus dem Startblock und ich weiß, da vorne ist die Ziellinie und dann kann ich auch wieder relaxen sozusagen. Mhm. Ne? Und dann gibt's den physischen Stress. Wenn du mal verletzt bist, wenn du vielleicht, auch wenn du Sport machst, ist ja auch ein gewisser physischer Stress dann tatsächlich, den man hat, wenn man es übertreibt. Mhm. Dann gibt es den emotionalen Stress. Durch Ängste kommt natürlich sehr viel durch die Art und Weise, durch Gedankenhygiene. Ne? Über was denke ich denn eigentlich den ganzen Tag nach? Mhm. Und dann gibt es den 4. Punkt und ich glaube, das ist der allergefährlichste. Und das ist das, was wir am Anfang gesagt haben, das ist der chronische Stress. Mhm. Das ist der, der keinen Ausschlag hat. Wenn du jetzt gerade verletzt bist und merkst, dass die Einschränkung am Körper, das nervt mich einfach gerade. Aber es ist ja im besten Falle auch absehbar. Dann emotionaler Stress. Man hat ja nicht ständig irgendwie Angst oder Sorgen oder trauert um einen Menschen, der vielleicht irgendwie verstorben ist. Und das ist ja auch irgendwas, was temporär ist. Mhm. Und da hat man das Gefühl, man kann es überblicken. Aber bei dem chronischen Stress, das ist, glaube ich, genau der Punkt, wo diese Folge heute auch darauf aufmerksam machen darf. Also bin ich jetzt wirklich einfach zuverlässig jeden Tag eigentlich gestresst? Familien, Geschichten, Beruf, finanzielle Probleme und so weiter. Das sind ja Dinge, ne, die quasi ständig so, haben wir ja letztens auch gehabt, so eine kleine Spannung haben, die jetzt kein Stromschlag sind, aber die irgendwie ständig anzapfen. Und ich glaube, dahingehend einfach das Leben mal zu überprüfen, habe ich chronischen Stress? Also andauernden Stress.
Genau. Also ich meine, die Frage kann wahrscheinlich ziemlich jeder in irgendeiner Art und Weise, wenn er ganz ehrlich zu sich selbst ist, irgendwo mit einem Ja beantworten. Das Gefährliche am chronischen Stress ist ja, also die meisten gefährlichen Krankheiten sind ja chronische Krankheiten. Mhm. Also ein Herzinfarkt ist eigentlich eine chronische Krankheit. Ne? Das würde man nicht sagen, weil man denkt, der ist ja akut. Ja, mhm. aber die Entstehung ist aus einer chronischen Überlastung und Problematik. Mhm. Krebs ist eine eindeutige chronische Problematik. Unter anderem verursacht eben nicht so sehr von Genen oder so ein Kram, sondern von chronischer Übersäuerung, chronischer Fehlernährung, eben chronischen Stress, chronischer Wut, chronischen Entzündungen vor allem auch, ne? Also die ganzen Silent Inflammation Themen, ne? Also die stillen Entzündungsherde im Körper, die dann diese chronischen Krankheiten dann erzeugen. Chronischer Stress ist deswegen so gefährlich, weil man es so spät merkt. Ne? Es kommt praktisch immer, wie wenn einer praktisch mit so einem Eimer an dem Stausee dann steht, wo das Wasser reinfließt und eins nach dem anderen so dazu schüttet. Mhm. Ne? Und, aber es wird langsam voller und voller und voller und du merkst das nicht so richtig. Diese Wand von dem Staudamm kriegt so langsam so die kleine Risse und sagt, naja, mein Gott, so schlimm ist es auch nicht. Jede Wand hat Risse, malert man ein bisschen drüber, dann schaut es wieder gut aus. Das nennen die Leute dann Urlaub oder irgendwie sowas. Ne? Oder kriegt Kinder, heiratet und so weiter. Dann alles Dopamin. Ne? Genau, und am Ende des Tages bei diesen ganzen chronischen Themen, ja, jeder hat irgendwo, glaube ich, einen chronischen Stress, aber die Frage ist ja vielleicht, was ist denn ein vermeidbarer chronischer Stress? Weil vielleicht gibt es bestimmte chronische Themen, die sind jetzt erstmal nicht vermeidbar. Also was weiß ich, wenn man jetzt eben, ne, die Studie zeigt es ja auch ganz klar, ne, ist auch nicht die erste, die ich übrigens dazu gelesen habe, also dass Leute mit Kindern einfach tatsächlich höheren Stress haben und da an vielen Stellen, zumindest in dem Bereich, größere Probleme haben als Leute ohne Kinder, da kann man natürlich dagegen halten, ja, die haben aber auch sehr viel mehr Glück in vielen Bereichen, das kann gut sein, aber das ist jetzt, geht jetzt nicht um die Bewertung, sollte man Kinder haben oder nicht. Aber es gibt einfach zum Beispiel bestimmte Dinge im Leben, wenn ich jetzt irgendwo eine Krankheit habe oder wenn mein Partner eben eine Krankheit hat oder wenn ich gerade keinen Job habe, da wo also Stressfaktoren einfach chronisch einfach mal da sind, weil halt das Leben so ist. Aber ich glaube, das Gefährliche an dem chronischen Stress sind doch die Stressfaktoren, die eigentlich vermeidbar wären, aber wir tragen sie einfach, weil sie uns nicht bewusst sind oder weil sie uns egal sind oder weil wir glauben, das passt schon so, das haben ja die anderen auch. Es ist ja normal, ne? Wieder der schöne Unterschied zwischen normal und natürlich. Was wir heutzutage als normal bezeichnen, ist vielleicht normal, weil es die meisten haben, aber es ist ja überhaupt nicht natürlich.
Guter Punkt. Ja.
Und ich glaube, Stress zu haben oder chronischen Stress ist total normal, aber es ist überhaupt nicht natürlich. Und vielleicht kann man ja seinen Alltag mal durchgehen und sagen, ja, sag mal, okay, was stresst mich in meinem Alltag häufig und was davon ist eigentlich eben auch vermeidbar irgendwo auch. Ne? Mhm. Ich würde nämlich einfach mal eine Prognose wagen, dass mindestens 50% der Stressfaktoren hausgemacht sind und nicht von außen unvermeidbar in mein Leben kommen. Also jedenfalls bei den Leuten, die ich kenne, inklusive mir selber, würde ich das mal so behaupten. 50% mindestens.
Wenn ich da mal so aus dem Nähkästchen natürlich anonymerweise plaudern darf. Alina erzählt mir auch hier und da mal wieder so ein bisschen was, auch natürlich anonym, was denn in ihren Coachings alles so passiert. Mhm. Und da geht es auch gerade in diesen Emotional Release-Geschichten und so weiter, geht es ganz, ganz, ganz viel um Stress. Stress im System und ganz oft ist diese natürlich auch Liebe gegen Leistung, nicht genug sein und so weiter, ist ganz oft der Grund für Stress. Warum? Weil wir dann zu nichts Nein sagen, weil wir Angst vor Ablehnung haben. Mhm. Und das ist nichts, was man verurteilen sollte, im Gegenteil, sondern was man ansehen darf. Warum ist es denn so, dass ich in meiner freien Stunde, wo ich wirklich mal Zeit für mich hätte, dann doch noch zum Kaffeekuchen mit meinen Freundinnen gehe, obwohl ich da eigentlich gar nicht hin möchte? Warum ist denn das so? Warum renne ich denn dahin? Ja, jetzt muss ich dann auch noch mit der Tram irgendwie durch München fahren, da wird es auch stressig. Hoffentlich komme ich noch rechtzeitig, weil ich muss ja dann danach... Ja, eigentlich kann ich gar keinen Kuchen bestellen, sondern nur einen Kaffee, weil das es irgendwie schneller geht und so, weil ich muss ja danach wieder weg, aber ich kann ja dann nicht hingehen, weil was die tratschen dann ja über mich, wenn ich dann jetzt gar nicht komme. Also mache ich es irgendwie möglich. Und das ist spannend. Das ist spannend zu sehen und das kommt nicht selten vor, weißt du, dass Menschen das erkennen.
Ja.
Aber gar nicht rauskommen so richtig aus ihren, wie du sagst, aus ihren vermeintlichen Verpflichtungen, die sie aber eigentlich selbst kreieren. Machen.
Ja.
Selbst kreieren. Weil, wenn man das Ganze mal weiterspinnt, ne? Also, wenn ich irgendwo nicht auftauche, weil ich sage, ich brauche ein bisschen Zeit für mich, und wenn die Menschen dann böse auf mich sind, dann ist es ja eine Umfeldfrage, ne? Also, will ich das? Will ich ein Umfeld haben, das so ist?
Genau. Ja, genau. Also, Stress entsteht ja oft durch ein Mangelgefühl ja auch. Und wenn die Leute dann, ja, also was ist der größte Mangel der Leute heutzutage? Primär, ja, ich habe zu wenig Zeit. Gib den Leuten eine Stunde Freizeit am Tag, sie werden sie für Bullshit benutzen.
Exakt, ja? Ganz genau.
Und das ist der Punkt, die Leute wissen ja gar nicht, was sie eigentlich tun würden, wenn sie mehr Zeit hätten. Und wenn sie es wissen, dann nutzen sie es meistens, um die Dinge zu tun, die sie eigentlich sonst eigentlich auch tun, aber eigentlich gar nicht tun wollen teilweise. Es fällt ihnen ja eigentlich teilweise gar nichts ein, was man mit freier Zeit wirklich machen könnte, weil wir es gar nicht kennen. Da ist auch Freizeit zu haben. Das letzte Mal war ein Kind. Also berühmte Thema Langeweile.
Voll.
Also Langeweile ist ein total wertvoller, hochpotenzieller Geisteszustand, der die Grundlage für jegliche Art von Kreativität ist und die Erwachsene entweder gar nicht mehr kennen oder nur noch aus weit verschwommener Erinnerung aus Kindertagen sozusagen, wo es eben manchmal noch nicht so voll war alles, wenn man Glück hatte.
Voll. Ne? Voll.
Ja.
Ich war ja vor kurzem, habe ich dir vorher im Vorgespräch erzählt, in Essen und habe da meine neue Single produziert. Und in diesem Studio lag ein Kartenset, ein Achtsamkeitskartenset aus 50 Karten. Und ich habe mir jeden Tag so eine Karte genommen und habe die dann für mich in der Früh durchgelesen. Und eine passt jetzt hier wie die Biene auf die Blume. Und zwar Überschrift: Sein statt tun. Wieso wollen wir eigentlich in jedem Moment etwas machen, tun, unternehmen? Können wir nicht einfach mal nichts tun und stattdessen einfach nur sein? Probiere das doch mal aus. Beispielsweise, wenn das Teewasser kocht, die Ampel rot ist oder du auf einer Rolltreppe stehst. Thema Rolltreppenmentalität. Gar nicht so einfach, oder? Aber es lohnt sich. Und das sind so kleine Impulse, die finde ich sehr, sehr spannend, weil oftmals sind es ja eben so kleine Denkanstöße, mit denen man dann durch den Tag geht und wo man sich vielleicht mal dran erinnert, wenn es rot ist. Muss ich jetzt gerade E-Mails checken, jetzt wo es rot ist? Muss ich jetzt gerade irgendwie nach einem neuen Song suchen, jetzt wo es rot ist? Oder kann ich jetzt einfach mal ganz kurz das Radio ausmachen und einfach nur hier stehen? Einfach mal beobachten, einfach mal gucken. Und was das mit mir macht, wenn einfach mal Ruhe ist. Ich stehe einfach gerade da.
Ja,
das auszuhalten auch, weißt du?
Ja. Ja, weißt du, da schließt sich der Kreis eigentlich so ein bisschen zu dem, was ich am Anfang auch gemeint habe, mit dem, also der, ich glaube, sowas ist die Lösung. Ja? Die Lösung ist ja, dass wir uns ehrlich machen müssen. Und ich glaube auch dahingehend, dass wir vielleicht Stress irgendwie auch positiv reframed haben in vielen Bereichen. Also Stress ist in Deutschland nicht grundsätzlich was Negatives, sondern
das ist ein Qualitätsmerkmal eigentlich, wie fleißig jemand ist.
Ne? Exakt, genau. Es ist eigentlich also Stress ist ja eine Form von Angst. Das muss man vielleicht auch nochmal ganz kurz dazu sagen, dass Stress eine Form von mutierter Angst ist. Ja? Also es gibt keinen Stress ohne eine dahinterliegende, tiefer liegende Angst. Ja? Weil es geht immer darum, entweder irgendwie jemand nicht recht zu machen, nicht gut genug zu sein, nicht dazuzugehören oder sich selbst gegenüber. Also es ist immer irgendeine Mangelangst sozusagen dahinter. Dadurch entsteht Stress, durch nichts anderes. Ja? Ich krieg's nicht hin und so weiter. So, und Stress haben wir uns sozusagen irgendwie positiv reframed, als sozusagen fast als sozusagen Statussymbol, emotionales Statussymbol. Man will auch in gewisser Form von Stress haben, weil da ist man anerkannt, man macht ja was, man ist fleißig. alle erfolgreichen Leute sind gestresst, weil die haben natürlich einen vollen Terminkalender, die haben keine Zeit. Ja? Wenn du jemanden fragst, du, können wir uns mal treffen auf einen Kaffee, und der sagt, du, die nächsten 4 Wochen bin ich ausgebucht, dann ist es zwar auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite denkt man sich, oh, der ist ja wichtig. Ne? So, diese eigene Wichtigkeit sozusagen durch den Stress sozusagen zu erzeugen, sozusagen, ja, von der eigenen Bedeutsamkeit so grenzenlos überzeugt zu sein durch das, dass man denkt, dass man auch wahnsinnig wichtig ist für alle und keine Zeit mehr hat. Das ist natürlich was, wo man sich vielleicht auch ehrlich machen muss, dass man sich klar macht, hey, es ist überhaupt gar kein Statussymbol, keine Zeit zu haben, sondern es ist ein Statussymbol, Zeit zu haben. Also der Luxus ist doch eben, nichts zu tun zu haben und nicht die ganze Zeit nur irgendwas zu tun zu haben. Der Luxus ist doch mal, nicht erreichbar zu sein, anstatt ständig erreichbar zu sein. Das ist doch der wahre Luxus. Der Luxus ist doch eben tatsächlich, wie du sagst, im Auto sitzen zu können und gerade in dem Moment mal 30 Sekunden oder eine Minute nichts zu machen und nichts machen zu müssen und auch gar nichts machen zu wollen und ständig effizient, wie ich das immer nenne, Termin-Tetris zu spielen, wo man jede Minute, ne, Stichwort auch Meditation, jede Minute, alle 5 Minuten noch irgendwie mehr oder weniger produktiv zu nutzen.
Ne? Ja, genau.
Wir haben einfach unsere Werte irgendwo vergessen, sozusagen.
Ja, voll. Und vor allem dieses Beschäftigtsein, ne? Also wirklich dieses Ausdehnen von Arbeit im Prinzip, ne? Weil in Deutschland arbeitet man halt einfach mal 8 Stunden oder 10 oder 12 am Tag, ne? Und wenn ich dann weniger arbeite, dann war ich ja gar nicht fleißig, ne? Und letztens war ich mit einem meiner besten Freunde, der ein sehr, sehr erfolgreicher Unternehmer ist und der quasi Zeitmanagement so gut betreibt wie niemanden, den ich kenne. Und da waren wir in dem Café gesessen, unserem Lieblingscafé, hatten da so einen Hafer-Cappuccino, die Sonne hat gescheint, wir sind da so gesessen, haben die Sonne genossen, haben einfach auch nichts gesagt. Und dann ist halt einer in seiner Mittagspause vorbeigefahren, dann so, ha, ja, so schön möchte ich es auch mal haben, ne? Hier die ganze Zeit in der Sonne rumsitzen. Und dann hat er einfach gesagt, du, ich kann echt nichts dafür, dass ich mein Zeug in 2 Stunden mache, wo du 10 brauchst.
Ja, das ist gut.
Und das trifft es eigentlich ganz gut manchmal, weißt du?
Ja, ja, genau, der Satz, wenn man rumsitzt und dann sagt einer, hey, was sitzt denn so rum, hast du nichts zu tun?
Ja, genau.
Und
genau.
Dann zu sagen, ja, ich habe gerade nichts zu tun. Geil, oder? Und die Leute werden neidisch darüber nachdenken. Sie denken, ja, eigentlich ein schöner Zustand, mal gerade nichts zu tun zu haben, sozusagen.
Genau. Und
dann kann man sagen, ja, aber es ist ja immer irgendwas zu tun. Ne? Ja, natürlich ist immer was zu tun, aber ich muss nicht immer was tun.
Und genau, das ist der Punkt.
Das ist der Punkt.
Also zu tun gibt es immer was. Da brauchen wir uns, glaube ich, nicht unterhalten. Ja.
Absolut. Ja.
Sehr, sehr spannend. Was ist die Lösung?
Ich glaube, die Lösung ist erstmal das, was ich vorhin gemeint habe. Also sich ehrlich machen und mal ganz ehrlich hinschauen, was sind meine Stressfaktoren tatsächlich, wodurch entstehen die, was davon ist vermeidbar und was nicht. Ne? Also erlaube ich es mir eigentlich, vielleicht geht es sogar noch einen Schritt weiter, ne? Erlaube ich es mir, meinen Stress abzubauen, oder was ist eigentlich der Preis dafür, wenn ich ab sofort stressfreier wäre, und somit plötzlich auf einmal Zeit hätte. Für mich, für die Dinge, die ich wirklich will und so weiter, weil da gibt es einen Preis. Ne? Eben Stichwort Statussymbol. Definiere ich mich über jemanden, der unglaublich beschäftigt ist und gestresst ist, habe ich das eben vielleicht irgendwo schon sozusagen als positive Eigenschaft oder Charaktereigenschaft oder Persönlichkeitsmerkmal von mir reframed, für das ich auch stehe. Stichwort Identität. Ne? Mhm. Und zweitens auch, ja, was sagt denn dann mein Umfeld? Das ist ja immer noch gestresst. Ne? Also ich kenne das auch, dass man, wenn man selber recht entspannt ist und einfach so das Leben versucht, den Alltag entspannt zu genießen, dass Leute, die neben einem sind, die nicht so entspannt sind, das nicht unbedingt gerne sehen und die einen dann versuchen, wieder in den Strudel mit reinzuziehen. Also ein Stress, das eigene Leben zu entstressen, ist definitiv eine große Herausforderung in Bezug auf Umfeldmanagement und Beziehungsmanagement.
Absolut.
Da kriegst du was zu tun mit deinen Leuten. Es ist ein Preis, der zu bezahlen ist.
Voll.
Aber es ist eine Investition. Ne?
Absolut. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, was ich jetzt hier in dem Soul Talk schon ein, zwei Mal erwähnt habe, ist Zeitmanagement. die eigene Zeit wirklich gut zu kontrollieren und zu managen. Wie mache ich was, wann? Mit was für einem Fokus? Zum Beispiel, das kennst du mit Sicherheit auch, das ist einfach so ein einfacher Lifehack, aber gefühlt machen den die wenigsten, aber diejenigen, die es machen, das sind dann diejenigen wie mein lieber Freund, der im Café sitzt, weil er sagt, ich bin ja schon längst fertig, ne? Ich bin seit heute um 8 fertig mit allem. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll, so nach dem Motto, ne? Gehe ich jetzt nochmal zum Radeln oder was mache ich denn jetzt, ne? Nach dem Motto. Und bei den Menschen, und das habe ich mir auch angewöhnt, ist das Geheimrezept der Stapelverarbeitung. Die machen eine energetische Aufgabe. Und zwar für mindestens 90 Minuten. Mhm. Also zum Beispiel, nehmen wir mal an, du bist selbstständig und hast irgendwie auch irgendwie so einen Content-Kanal oder sowas, ne? Oder du nimmst Podcasts auf. Dann nimm nicht einen Podcast auf und danach schreibst du ein Newsletter und danach machst du irgendwie die Steuererklärung und danach und so weiter, sondern nimm 3 Podcasts auf. Mhm. In dem Fokus, in dem Flow, bleib da drin. Und das ist so wichtig,
ja,
so einen Aufgabenblock zu haben,
ja,
weil das entschleunigt und entstresst so viel, weil wir brauchen auch immer, unser ganzes System braucht auch immer eine gewisse Zeit, um eine Aufgabe zu fühlen, um wirklich in die Aufgabe reinzuflowen, um da richtig aufzugehen und auch immer schneller und schneller zu werden.
Ja.
Und wenn du immer quasi nur anfängst und dann schon wieder ein komplett neues Reizthema aufmachst, was wieder Einarbeitungszeit braucht, das merke ich. Also wenn das jetzt irgendwie mal so ein richtig knallharter Lifehack sein soll, dann war es der, glaube ich. Also den finde ich so wichtig. Einfach wirklich Batching nennt sich das auch. Mhm. Aufgaben-Batching. Mhm. Aufgaben zu bündeln, mhm, und nicht alles zu verstreuen, weil wir da so viel Energie auch brauchen, zu viel Zeit, uns immer wieder neu reinzudenken in Sachen. Setzt euch mal Blöcke.
Absolut.
Wenn es jetzt mal um Business geht, oder es geht auch nicht nur um Business, es geht auch tatsächlich im privaten Bereich genauso.
Genau, und das Wichtigste ist dabei, eigentlich ist es nämlich ein Ablenkungsmanagement, dass ich nicht nur mir 90 Minuten jetzt zum Beispiel einen Block nehme, sondern dass ich eben in diesem Block jegliche Art von Ablenkungen ausschließe.
Exakt, das ist der Haupt, absolut, wie du sagst, ne? Alle Notifications aus, ja, da kommen dann keine E-Mails, genau, rein, da kommen keine WhatsApp rein, da kommen auch keine Instagram-Nachrichten rein, da kommt nichts rein, da ist Offline-Modus, wo es nur geht. Ne?
Mein Handy.
Und dann kriegst du auch Zeug hin und dann hast du plötzlich, mhm, auch Zeit, wo du denkst, ja, ah ja, cool. Cool, das habe ich bis zum nächsten Termin. Ruhig jetzt eine Stunde. Das ist sehr geil. Ja, mega.
Ja. Absolut. Mein Handy zum Beispiel ist immer auf lautlos. Immer.
Bei mir auch.
Ja. Also das, mhm, gibt es im Jahr, wenn überhaupt, maximal ein einziges Mal, dass ich das auf laut habe. Aber das muss dann ganz ein besonderer Umstand sein. Es ist, mhm, immer lautlos und meistens umgedreht. Dass ich also, ja, praktisch auch den Screen, der dann angeht, nicht sehe.
Ja.
Das ist ein Produktivitätsfaktor. Total.
Mhm. Das wäre doch auch mal, komm, lass uns das auch mal machen. Einfach so Produktivitäts-Hacks.
Okay.
Einfach mal das, was wir so gelernt haben, einfach mal hier so raushauen.
Ja.
Weil da gibt es einiges, ehrlich gesagt.
Was steigert die eigene Produktivität?
Genau, ja, richtig.
Okay.
Und der Unterschied zwischen Effizienz und Produktivität, den finde ich sehr interessant. Kennst du den?
Nee, beschreib mal.
Ich hoffe, ich krieg's richtig rum hin. Produktivität ist mit der gleichen Arbeit mehr hinzubekommen.
Ja.
Und Effizienz ist, die gleiche Arbeit in kürzerer Zeit zu
schaffen. Ja, genau. Also Effizienz ist praktisch weniger Materialeinsatz oder generell Ressourceneinsatz und Produktivität ist das maximale
gleiches Ergebnis. Genau.
Genau. Mhm. Ah, okay.
Genau.
Ja, das ist spannend. Das ist ein geiles Thema. Mhm. Das machen wir mal.
Ja. Ja. Mega nice.
Voll cool.
Bin ich dabei.
War eine coole Folge.
Ja, voll. Wieder viel gestriffen.
Ja. Absolut. Ich freue mich.
Danke fürs Vorschlagen.
Ja, gerne. Ich freue mich auf die nächste.
Freue mich auch drauf.
Bis dann.
Bis dahin.
Jo, ciao.
Da sind wir wieder zurück aus diesem Soul Talk. Was ich noch ergänzen möchte: Dankbarkeit ist definitiv eine Schwingungserhöhung, die definitiv auch für eine Stressresilienz und für einen Stressabbau sorgt. Wenn du aktiv für die Dinge dankbar bist, die du in der Vergangenheit erhalten hast, vom Leben, die du jetzt gerade hast und die du dir wünschst, dann sorgt das definitiv aktiv dafür, dass du weniger Stress in deinem Leben hast und mehr von dem anziehst, für das du dankbar bist. Und wenn dich das mehr interessiert, dann schau gerne unter dankbarkeitswunder.de. Das ist der 21-Tage-Dankbarkeitswunderkurs von meiner lieben Gefährtin Alina und mir, wo wir dich 21 Tage lang begleiten mit einer täglichen Übung, die dich sanft in die Welt der Dankbarkeit einführt oder wenn du das schon praktizierst, dich jeden Tag daran erinnert, wie wichtig das ist. Und nach 21 Tagen hast du auf jeden Fall schon eine sehr krasse Transformation erlebt. Dinge, die du in dein Leben ziehst durch tägliche Dankbarkeitspraktiken. Und dann kannst du den Kurs einfach für dich auch in deinem Tempo danach weitermachen, sodass du 90 Tage am besten das Ganze wirklich zu einem neuen Standard machst. Du kannst dir das so vorstellen, die 21 Tage sind dafür da, um einen Schuh einzulaufen, sodass er nicht mehr drückt. Und wenn du nach 21 Tagen dann so in der Routine bist, dann machst du, wenn du es noch 90 Tage, also nach den 21 Tagen noch insgesamt dann 69 Tage machst, dann gehört es zu deinem Leben. Dann ist es sehr schwer, das wieder aus deinem Leben herauszubekommen. Und das willst du auch gar nicht mehr. Dankbarkeit ist wirklich wie ein Wundermagnet. Das kann ich dir aus eigener Erfahrung bestätigen. Also guck gerne mal auf www.dankbarkeitswunder.de. Wir freuen uns sehr, dich im Kursbereich begrüßen zu dürfen. Also auf weniger Stress und mehr Wunder im Leben. Alles Liebe zu dir und bis zur nächsten Folge. Let it flow and let it grow. Dein Adrian. Bye bye.
Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the oldest soul.
Talk.